Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die Sportshow mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Futsal, jetzt wieder Thema bei uns hier in der Sportshow auf meinsportradio.de. Wir bereiten natürlich die Futsal-Liga West gleich hier nach, aber wir blicken auch in die anderen Regionalligen, denn da hat sich am Wochenende Entscheidendes getan. Das fassen wir gleich alles mal zusammen mit dem Kollegen von futsalgermany.de, mit Heinz-Peter Effing. Hallo Heinz-Peter.
Moin Malte.
Zunächst mal ganz wie gewohnt unsere Aufarbeitung der Futsal-Liga West, und da war am Wochenende auch einiges los. Da gab es Kantersiege, da gab es vor allen Dingen im Abstiegskampf wieder einiges Spannendes, und da blicken wir drauf und starten auch gleich mit dem Duell zwischen den Panthers, dem Spitzenreiter, und der Fortuna aus Düsseldorf, dem momentan Sechsten. Da gab es für die Düsseldorfer nichts zu holen. Die Panthers gewannen am Ende mit 7:2 deutlich. Allerdings hätte das Spiel auch durchaus anders laufen können, denn 10 Minuten vor dem Ende, da stand es noch ausgeglichen. Wir hören dazu den Trainer der Düsseldorfer, Raul de Acevedo.
Zuerst möchte ich ein Kompliment aussprechen an meine Mannschaft für die überragende Leistung am Samstag, auch wenn es für Außenstehende 7:2 eine eindeutige Sache ist, muss man auch bedenken, dass 10 Minuten vor Ende noch 2:2 stand und wir noch die Chance hatten, 3:2 vor uns zu erzielen, aber es kam halt anders, und so ist es halt im Futsal. Nichtsdestotrotz bin ich stolz auf die Mannschaft, wenn man überlegt, dass wir überhaupt nicht wussten, ob wir antreten können. Hat der Lukas noch 2 Spieler reaktiviert, die auch überragend gespielt haben. Diese Mannschaft hat einen Kampfgeist, das ich schon Jahren nicht erlebt habe. Kämpft und kämpft bis zur letzten Minute, und das muss so sein beim Futsal, sich niemals aufgeben. Nichtsdestotrotz haben wir tatsächlich in der Pause noch daran geglaubt, ein Pünktchen mitzunehmen. Aber letztendlich, 10 Minuten vor Ende, hat der Kopf nachgelassen, und dann kommt der Körper auch nicht mehr hinterher. Und am Ende war es ja auch verdient für Köln, die 3 Punkte.
Ja, Raul de Acevedo hat es gesagt, Heinz-Peter, schwierig, eine Mannschaft voll zu kriegen. Kurz vor Anpfiff hatte er sie dann alle beisammen, aber das sah in den letzten Tagen nicht so gut aus, als wenn die Düsseldorfer dann auch wirklich mit voller Kapelle nach Köln fahren könnten.
Ja, das ist natürlich bitter, vor allen Dingen in dieser Situation. Trotz allem muss man sagen, die Düsseldorfer sind gut unterwegs aktuell. Ich würde mal sagen, im Abstiegskampf neben den Aachenern am besten unterwegs. Auch wenn sie jetzt in Köln nichts mitgenommen haben, aber zur Pause 2:2 gegen den designierten Meister. Und dann am Ende, in den letzten 10 Minuten, geht einfach die Kraft aus, dann verliert man noch 7:2. Okay, 7 Stück kann man sich gegen die Kölner fangen, das geht. Nein, also sie haben eine gute Performance hingelegt, auch wenn sie die Mannschaft nicht so zusammen hatten, wie sie es sich vielleicht gewünscht haben. Alles in allem, wenn man mal auf die Tabelle blickt, denke ich, brauchen sie noch 3 bis 4 Punkte für den sicheren Klassenerhalt. Und dazu haben sie jetzt noch 3 Spiele die Gelegenheit. Jetzt geht's ja auch in Zukunft oder am nächsten Wochenende gegen Aachen wieder ein ganz wichtiges Spiel. Ja, und zu den Kölnern sei gesagt, sie haben die Qualifikation für die deutsche Meisterschaft jetzt endgültig im Sack. Sie haben 6 Punkte Vorsprung vor den Panthers aus Bielefeld. Sie haben den direkten Vergleich gewonnen. Da kann auf jeden Fall schon mal nichts mehr schiefgehen. Das heißt, eine gewisse Last ist von den Kölnern abgefallen. Aber der Faktor Kopf hat bei diesem Spiel sicherlich auch eine Rolle gespielt. Qualitativ sind sie doch besser besetzt als die Düsseldorfer. Und dass sie sich bis zur 30. Minute so schwer tun, kann eigentlich nicht mit der technischen, taktischen und spielerischen oder individuellen Qualität zu tun haben. Das ist der Faktor Kopf, denke ich, der da auch eine Rolle spielt. Sie sind die Gejagten, sie wollen die Tabellenführung jetzt auch ins Ziel bringen. Sie wollen nicht nur die Qualifikation zur deutschen Meisterschaft, sie wollen auch westdeutscher Meister werden, zum zweiten Mal nach 2010, 2011. Sie haben dieses Spiel am Ende doch gewonnen. Das spricht dafür, dass sie ein Top-Team sind, und das sind sie. Aber ich denke, sie werden noch aus den letzten 3 Spielen tatsächlich die vollen 9 Punkte für den zweiten Titel brauchen.
Und Raúl de Acevedo, der Trainer der Düsseldorfer, der nimmt aus diesem Spiel, wie er ja gesagt hat, aus diesen 30 Minuten auch einiges an Selbstvertrauen mit. Heinz-Peter hat schon gesagt, der nächste Gegner, das ist dann der SC Aachen Futsal. Der muss nach Düsseldorf am Wochenende und die Düsseldorfer, die sind für dieses Spiel gerüstet. Raúl de Acevedo wird gleich nochmal dazu was sagen, weist aber auch darauf hin, dass seine Mannschaft wieder einen Engpass im Kader befürchtet.
Gegen Aachen wird die Aufgabe noch schwieriger sein, weil wir leider schon wieder einen Spieler auf einen Spieler verzichten müssen. Wir werden jetzt mal überlegen und am Mittwoch gemeinsam entscheiden, wie wir gegen Aachen am Samstag auftreten. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass eine Mannschaft auf dem Feld stehen wird, die alles geben wird. Ich weiß nicht, wer auf dem Feld stehen wird, aber ich weiß, wer auf dem Feld stehen wird, dass gekämpft wird und gefightet bis zur letzten Minute. Und das brauchen wir Samstag. Es geht nur über Kampf. Wir müssen viel improvisieren, aber so ist es halt nun mal. Das ist die Realität Futsal Deutschland. Und jeder muss das besser daraus machen und wir gehören halt mit dazu. Wir glauben an uns und wir haben es selber in der Hand, auch wenn die kommenden Spiele brutal werden, wir eine Möglichkeit haben, die Klasse zu halten, glauben wir auch verständlich daran.
Der Glaube an den Klassenerhalt ist bei den Düsseldorfern auf jeden Fall da. Das hat er gesagt, Raúl de Acevedo, der Trainer der Düsseldorfer. Und jetzt geht es gegen den SC Aachen Futsal in der nächsten Woche. Die Aachener zu Hause in dieser Woche mit einem Kantersieg haben sich auch Selbstvertrauen geholt, haben 11:3 gegen den UFC Paderborn gewonnen. Auch das ein wichtiger Meilenstein im Abstiegskampf, denn dadurch hat sich der SC Aachen Futsal absetzen können, hat sich erstmal auf Platz 7 geschoben mit mittlerweile 13 Punkten. Wir hören den Trainer, wir hören Armin Catani.
Ja, es war kein einfaches Spiel gegen Paderborn. Paderborn war nur mit 6 Spielern angereist, ohne Torhüter. Das hieß, dass sie 40 Minuten lang Flying Goalkeeper gespielt haben. Deshalb war es nicht so einfach für meine Jungs, weil wir permanent in der Abwehr waren und verteidigen mussten. Wir gehen mit 2:1 in die Halbzeitpause. In der Halbzeit schrauben wir ein bisschen an der Verteidigung und stehen in der zweiten Halbzeit deutlich besser, was dazu führt, dass Paderborn mehr Fehler macht im Angriffsspiel. Und dann treffen wir die Empty Goals recht souverän und nehmen einen ungefährdeten Sieg mit nach Hause. Wir haben unsere Hausaufgaben erfüllt durch die 3 Punkte gegen Wuppertal. So wie es aussieht, werden wir auch die 3 Punkte gegen Bonn bekommen und jetzt nochmal 3 Punkte gegen Paderborn. Sieht sehr gut aus. Ich bin froh. Ich war mir ziemlich sicher, dass meine Jungs diese Spiele gewinnen werden. Das haben wir erledigt. Und jetzt nächste Woche gegen Düsseldorf können wir unseren Klassenerhalt so gut wie sicher machen.
Nächste Woche wollen Sie dann den Klassenerhalt möglicherweise schon endgültig eintüten beim SC Aachen Futsal. Er hat's gesagt, der Armin Catani. Und dann geht es ja, wie eben schon bereits erwähnt, gegen Düsseldorf. Heinz-Peter, lass uns erst nochmal über das Spiel gegen Paderborn sprechen. Für Paderborn schon wieder so eine hohe Klatsche und für Aachen der richtige Selbstvertrauensbilder.
Ja, definitiv. Ich hab mir die Frage gestellt, ob der Sportclub jemals 11 Tore in einem Spiel in der Futsalliga West geschossen hat bisher. Ich habe es jetzt nicht endgültig zu Ende recherchiert, aber so häufig oder ich sag mal so in dieser Anzahl treffen die Aachener ja eigentlich nicht. Sie kassieren immer relativ wenig, schießen aber auch jetzt nicht gerade super viele Tore. Also von daher war der Sieg auch aufgrund des Ergebnisses sehr, sehr wichtig. Aber wie vorhin schon gesagt, die Aachener haben einen guten Lauf, sie sind sehr stabil, sie haben die Ruhe bewahrt, sie standen ja lange wirklich ganz tief unten drin, sie haben die Kräfte gebündelt. Das passt zu diesem Verein, das passt zu dieser Mannschaft. Auch die Jungs und die Herren, die da im Umfeld arbeiten, Armin Motakev oder Armin Catani eben auch als Trainer, die strahlen einfach ein gewisses Selbstvertrauen, eine Grundruhe aus und die hilft natürlich auch in dieser Situation. Hinzu kommt, dass die Aachener sich ja auch ein bisschen im Abstiegskampf auskennen. Die haben es jetzt schon die 3. Saison in Folge, müssen sie sich dieser Situation stellen. Und ich sehe wirklich sehr, sehr gute Karten für die Aachener, dass sie es auch in dieser Saison schaffen, die Klasse zu halten. Sie haben ja noch dieses unter mysteriösen Umständen ausgefallene Spiel in Bonn. Das wird wahrscheinlich im Laufe dieser Woche nachgeholt. Also es gibt keine 3 Punkte am grünen Tisch offensichtlich für die Aachener. okay, dann müssen sie nochmal nach Bonn reisen. Ich denke, sie haben das Selbstvertrauen, auch da was zu holen. Und zum UFC Paderborn, ja, da muss man fast sagen, oder da ist zu befürchten, dass die Reise nach 3 Jahren in der Futsal-Liga West offensichtlich zu Ende geht. Im letzten Jahr haben sie die Klasse gehalten, weil ihre zweite aufgestiegen ist. Ich glaube, das wird in diesem Jahr nicht funktionieren in der Futsal-Westfalen-Liga. Insofern wird die erste den Gang offensichtlich eine Klasse tief in die tiefere Klasse antreten müssen. Für mich offensichtlich, wenn man regelmäßig nur mit Flying spielt, und das ist ein Stilmittel des UFC Paderborn, sind ja jetzt auch wieder ohne etatmäßigen Torwart sogar nach Aachen angereist. Ja, dann ist das Risiko einfach sehr hoch, dass man sich viele Kirschen fängt, so auch in diesem Spiel. Es hat dann nicht funktioniert, viel mit Flying zu spielen. Das muss man ganz klar als Schlussfolgerung ziehen. Sie kamen in diesem Spiel, zur Pause stand es ja nur 2-1 für die Aachener. Sie waren dran, phasenweise. Beatrix schoss irgendwann mal das 2-1. Hansmeier verkürzte auf 3-2 und Macher verkürzte nochmal auf 3-5. Aber danach war die Messe dann für den UFC Paderborn gelesen. Und ich befürchte halt eben auch, dass die Messe in der Regionalliga West für diese Saison gelesen ist für die Paderborner.
So sieht es zumindest nach Tabellenstand aktuell aus. 9 Punkte, 9. Platz, 3 Punkte hinter den Wuppertalern zurück. Und die Wuppertaler, die haben an diesem Wochenende keine Punkte sammeln können. Die haben mit 4-7 in Sennestadt verloren. Alan Erkocevic über dieses Spiel und vor allen Dingen über die Schwierigkeiten, die schon bei der Anreise losgingen für die Wuppertaler.
Ja, dass in Sennestadt wenig zu holen ist, das war uns von vornherein klar. Insbesondere ist uns ein Auto auf der Strecke stehen geblieben und ist erst nach dem Anstoß dazugekommen. Somit mussten wir das Spiel mit 6 Spielern starten. Ist jetzt keine Ausrede. Sennestadt war im gesamten Spiel natürlich stärker als wir, aber das hat uns natürlich geschwächt. Wir wollten eine gute Leistung abrufen und noch das Beste daraus holen. Vielleicht Sennestadt dann auch ärgern, aber das hat mit 6 Mann, also sprich mit einem Auswechselspieler, wirklich nicht geklappt am Anfang. Und so stand es dann auch 4-0 schon in der ersten Hälfte. Vor der Pause machen wir noch das 4-1 und kommen eigentlich dann immer wieder besser rein. Zweite Hälfte, da war dann ordentlich, war auch gut. Nichtsdestotrotz sind wir natürlich, oder müssen wir auch sein, zufrieden, dass wir da nicht komplett untergegangen sind. Wir sind als Team stark geblieben, haben uns gegen diese Niederlage gestemmt, soweit es ging. Aber gegen Sennestadt war insgesamt natürlich wenig zu holen. Ja, der nächste Gegner ist Köln, wird auch nicht viel besser sein, da was zu holen. Und dann müssen wir halt in den letzten Spielen nochmal angreifen.
Alan Erkocevic zum Spiel seiner Wuppertaler zur 4-7 Niederlage in Sennestadt und zu den Chancen auf den Klassenerhalt. Hans-Peter, wir blicken heute in die Abgründe des Futsals in Deutschland sozusagen, weil diese ganzen Probleme, die da auftreten, wir haben es vorhin schon von Raul de Acevedo gehört, die Mannschaft ist nicht voll zu kriegen, man hat Probleme überhaupt mit voller Kapelle zum Spiel zu fahren, das Auto verreckt auf der Anreise, die Spieler kommen nicht pünktlich. Das ist so schade irgendwo.
Ja, welcome to reality. So sieht's halt aus. Viele Faktoren spielen da eine Rolle. Ein großer Faktor ist natürlich, dass viele der Jungs, die hier auf der Platte stehen, auch noch parallel dazu Fußball spielen, weil Fußball eben nun mal der große Bruder von Futsal ist. Wir haben keine eigene... Ja, wir haben eine gewisse Futsal-Historie, ja, aber nicht wie zum Beispiel in Spanien. Da gibt's eben Kids, die spielen nur Futsal. Also die spielen gar keinen Fußball irgendwann draußen, vielleicht mal so zwischendurch 1-2 Mal, aber die spielen nicht parallel. Die entscheiden sich irgendwann und spielen dann nur Futsal und werden mit diesem Sport eben groß. Die spielen in der Schule schon Futsal. Hier tun sich ja schon die Schulen schwer, obwohl es sehr sinnvoll wäre, ab einem gewissen Alter einfach einen Futsalball auch in der Sporthalle zu nutzen, wenn man da Fußball spielt, respektive Futsal. Ja, da kommen einfach viele Sachen zusammen. Da kommt noch so eine Autopanne, dann die Unterstützung der Verbände und auch des herausragenden Verbandes in Deutschland, des DFB, ist dann an dieser Stelle meiner Meinung nach und auch nicht nur meiner Meinung nach zu gering. Also da muss ich einfach noch eine ganze Menge mehr tun, damit man eben diese Sportart dahin bringen möchte, wo man sie gerne hätte. Man möchte ja sich für ein kontinentales Turnier mit der Nationalmannschaft irgendwann qualifizieren. Okay, das ist ein hehres Ziel, das ist ein anspruchsvolles Ziel, aber dazu muss es eben auch die Strukturen geben, dazu muss es die Unterstützung geben und dazu braucht es professionelle Mitarbeiter, hauptberufliche Mitarbeiter und keine Ehrenämtler, die dann an irgendeiner Stelle an so einem Schräubchen drehen, aber dann teilweise auch nicht ganz bei der Sache sind. Und um Gottes Willen, es gibt sehr viele Ehrenämtler, die in Sachen Futsal unterwegs sind, die einen Riesenjob machen, ohne die noch nicht mal das hier funktionieren würde. Und ja, da fehlt einfach ein Stück weit Unterstützung, da fehlt Struktur. Und da muss ich wirklich was tun. Da arbeiten manche Leute dran, aber offensichtlich hat es diese Entwicklung hat in vielen Köpfen noch nicht wirklich Klick gemacht, sondern dann denkt man immer noch, ah, Futsal, also, das hängt mir so am Bein, das muss ich irgendwie abschütteln, das stört mich, das nervt mich. Aber so ist es nicht. Man sollte dieser Sportart einfach eine bessere Chance noch geben, weil Futsal und Fußball hängen unmittelbar miteinander zusammen. Beide Sportarten können voneinander profitieren und Fußballspieler werden über den Futsal einfach technisch besser ausgebildet. Spielintelligenz, Handlungsschnelligkeit, Beidfüßigkeit, keine Alibi-Spieler und so weiter. Es gibt so viele positive Aspekte, die dafür sprechen, die Jungs und Mädels in der Halle über Futsal an den Fußball ranzuführen, dass ich einfach nur es teilweise einfach nicht verstehen kann, warum es nicht professioneller gemacht wird in Deutschland. Zumal wir auch eine Nation sind, die durchaus auch die infrastrukturellen Möglichkeiten in Form von Sponsoren und Kohle hat, um so einen Sport groß zu machen. Hinzu kommt auch noch, und du merkst, ich philosophiere ein bisschen, das Inszenierungspotenzial dieser Sportart. Ja. Diese Sportart kann man inszenieren wie Basketball, wie Eishockey, ist eine Hallensportart, man ist ganz nah dran an den Zuschauern. Man hat so viele Möglichkeiten, aber aktuell nutzt man sie noch nicht.
Hat Wuppertal Chancen gehabt gegen Sennestadt, die sie hätten nutzen können? 4-7 am Ende das Ergebnis aus Wuppertaler Sicht, standesgemäß für die Sennestädter.
Standesgemäß, und ich hatte sogar damit gerechnet, dass es noch deutlicher ausfällt. Ich muss sagen, qua Ergebnis und vor allen Dingen auch, was die zweite Halbzeit angeht, die ging ja dann am Ende 3-3 aus, haben die Wuppertaler sich sehr gut verkauft, auch unter diesen Voraussetzungen, unter denen sie angereist sind. Sie haben sich wirklich sehr gut verkauft, aber die Qualität reicht natürlich nicht gegen die Sennestädter. Die haben einen Pflichtsieg eingefahren, aber die haben einen verdienten Pflichtsieg eingefahren. Es stand schnell 4-0, am Ende stand es zwischendurch 7-2, da sind die Wuppertaler nochmal rangekommen, unter anderem Alan Erkocevic noch wieder getroffen, ich meine sein 15. Saisontor gemacht, aber es hat dann eben nicht gereicht. Sie müssen ihre Punkte nicht gegen Sennestadt holen, sie müssen ihre Punkte auch nicht gegen die Kölner holen, da spielen sie nämlich am kommenden Wochenende gegen. Da gab es im Hinspiel eine ganz üble Klatsche mit 0-14 für den WSV. Ich denke, da haben sie ein bisschen was gut zu machen, aber sie sollten sich nicht zu viel Stress machen in Bezug auf diese Begegnung. Sie sollten versuchen, sich weiter einzuspielen, ihre Mannschaft im Flow zu halten, im Spielflow. Denn dann kommen die wichtigen Spiele. Dann kommt Münster und dann kommt Bonn. Und es sind beides Heimspiele. Da sollten die Wuppertaler zusehen, dass sie am 3.3. und am 10.3. wirklich alles motivieren, was sie in Wuppertal zur Verfügung haben, an Fans, an Spielern, an Unterstützung, an Presse. Da müssen sie alles mobilisieren, um diese beiden Spiele zu gewinnen. Weil wenn sie diese beiden Spiele gewinnen, kommen sie insgesamt auf 18 Punkte. Und mit 18 Punkten hält man meiner Meinung nach in dieser Saison die Klasse. Zum MCH FC Sennestadt sei noch gesagt, Hakan Erdem in der letzten Woche, habe ich etwas scherzhaft erwähnt, er hat bei seinem Heiratsantrag kein Tor geschossen. Das hat er diesmal anders gemacht. 2 Tore, 2 Vorlagen, einer der herausragenden Spieler bei diesem Spiel. Genauso wie Cleverson, 2 Tore, 2 Vorlagen. Und wer auch sonst, Memos Söser, 1 Tor, 2 Assists. Die Sennestädter sind gut unterwegs. Sie halten den Druck auf die Kölner hoch. Und ich denke, wenn die Kölner in einem von ihren 3 letzten Spielen unentschieden spielen, dann werden die Sennestädter da sein. Insofern wird es noch eine ganz heiße Schlussphase auch um den Titel.
Aber eine heiße Schlussphase auch im Abstiegskampf und im Titelrennen. Denn die Black Panthers, die bleiben auch dran an den Sennestädtern. Die schlagen die Bonner Lions mit 12-2, stoßen die Bonner Lions damit wahrscheinlich in die zweite Liga. Aber wie Philipp Verminden, der Trainer der Bonner, uns gleich erzählen kann, selbst wenn die Bonner absteigen, im nächsten Jahr sind sie trotzdem weiter erstklassig, weil die zweite nämlich hochruckt.
Ja, für uns war es ein heldenhaftes Wochenende. Wir mussten ohne Auswechselspieler nach Bielefeld zur zweitbesten Offensive der Liga fahren. Und von den 4 Feldspielern war da noch einer sogar ein bisschen erkältet und die anderen 3 sind so Kandidaten bei uns, die schon länger chronische Verletzungen haben. Aber wir mussten halt so hinfahren, zumal, ja, was ja üblich ist hier bei uns in Bonn, ist der Spieltag nach Karneval, haben wir immer mehrere Ausfälle, immer krankheitsbedingt. Ich glaube, die Jungs sollten sich hier vielleicht ein Plüschkostüm anziehen oder ein Pulli mehr, wenn die Karneval feiern gehen. Aber das ist bei uns eigentlich jede Saison so. Und wir hatten dann halt 3 wichtige Ausfälle krankheitsbedingt, der 4. Ausfall arbeitsbedingt. Das widerspiegelte sich dann auch am Sonntag beim Spiel der Zweiten auch. Da waren wir auch mit Torwart als Feldspieler und nur zwei Ersatzspieler. Und ja, ist halt so. Es tut uns auch leid für die Liga, für die Gegner. Aber ja, und trotzdem Kompliment an Bielefeld. Die waren respektvoll und haben sogar ein Timeout für uns genommen, damit unsere Jungs auch ein bisschen eine Schnaufpause haben. Und ja, letztendlich hatten wir ja die wichtige Schiene bei der zweiten Mannschaft und dort haben wir auch am Wochenende jetzt auch quasi die erste gerettet. Sprich, wir haben den Aufstieg geschafft und wir sind somit nächste Saison wieder in der Futsalliga West dabei und hoffen auch, dass wir nächste Saison mit ein paar Verstärkungen, die auch schon fest sind, dass wir auch besser abschneiden können. Und ja, das Ziel ist jetzt einfach, die letzten Spieltage so gut wie möglich, so fair wie möglich und auch vom Kader her so komplett wie möglich zu bestreiten. Denn ja, wir haben ja noch Wuppertal vor uns und das Spiel gegen SC Aachen wird auch noch nachgeholt, nachdem es letzte Woche ausgefallen ist, weil ja der Hallenwart nicht aufgetaucht ist. Und ja, Stadt Bonn. Aber wie gesagt, ja, wir freuen uns für auf die nächste Saison und ja, das Ziel, die Mission Klassenerhalt wurde erfüllt, wenn auch nicht auf dem Wege, wo wir es uns gewünscht hätten, aber ja, so ist es halt und wir hoffen auf bessere Zeiten hier in Bonn.
Egal wie es also ausgeht, die Bonner sind also in der Lage, dann auch in der nächsten Saison wieder erstklassig in der Futsalliga West zu spielen. Da haben sie Glück gehabt, Hans-Peter, aber das ist nicht nur Glück, das ist hart erarbeitetes Glück.
Ja, absolut. Sie haben dafür auch das erste Team ein Stück weit vernachlässigt. Wenn ich zum Beispiel Dennis Brause sehe, der am vergangenen Wochenende in der zweiten gespielt hat, da nochmal 6 Tore geschossen hat, ist natürlich ein herausragender Spieler für die Bonner Lions. Der wurde in der zweiten eingesetzt, um einfach das safe zu machen. Also es ist gut, wenn man so ein Backup hat mit der zweiten Mannschaft, die den Aufstieg klar gemacht hat. So hat ja Paderborn im Vorjahr auch agiert. Und das ist vor allen Dingen sehr angenehm für die Bonner Lions. Sie können die letzten Spiele jetzt wirklich total befreit angehen in der Regionalliga. Das ist nicht so angenehm für die kommenden Gegner der Bonner, weil ich denke, sie werden wieder mit der stärksten Truppe aufschlaufen in den nächsten Spielen, weil die zweite ja nun mal jetzt safe in Sachen Aufstieg ist. Insofern wird sich Aachen ein Stück weit strecken müssen, wenn sie das Nachholspiel gegen die Bonner absolvieren und die Bonner spielen dann noch, ich glaube, gegen Sennestadt spielen sie noch. Ja gut, da wird es vielleicht nicht ganz so ein Faktor sein und sie spielen noch gegen Schwerte. Aber sie können dann noch mal zeigen, was in dieser Mannschaft steckt. Ich denke, es sollte der Anspruch sein, vielleicht noch den einen oder anderen Punkt zu holen, auch wenn es um letztlich nichts mehr geht. Und Black Panthers Bielefeld, ich sag mal wieder Eitan. Ich habe letzte Woche gesagt, Hakim Eitan, Fußballgott. Ich hätte natürlich sagen müssen, Hakim Eitan, Futsalgott, obwohl er Fußball auch spielen kann. 7 Tore, 3 Vorlagen in diesem Spiel schon wieder. Das ist unfassbar. Er hat 36 Tore jetzt erzielt. Er seit 2013, 2014 wird eine Torschützenliste in der Futsalliga West erfasst. Timo Heinze war der erste Torschützenkönig. Danach kam der soeben erwähnte Dennis Brause mit 34 Toren. Das war die Bestmarke bisher in einer Saison. Die hat Hakim Eitan jetzt geknackt. Und er hat sogar noch 2 Spiele Zeit, um die 40er-Marke zu knacken. Mhm. Ich bin gespannt, ob er es schafft. Die Bielefelder spielen wieder eine sehr, sehr starke Saison. Sie haben vielleicht noch eine ganz, 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 ganz minimale Chance auf Platz Nummer 2. Das glaube ich aber nicht, dass sich das realisiert. Das lassen sich die Sennestädter dann auch nicht mehr nehmen. Und die Kölner, das geht ja auch schon gar nicht mehr. Sie können jetzt eine Woche ausspannen. Das Spiel gegen Paderborn, das haben sie schon im Dezember gespielt. Da gewannen sie dann mit 3-1. Und danach geht es noch gegen Düsseldorf und gegen Aachen. Und wie Goran Novakovic in der letzten Woche sagte, sie können den Abstiegskampf noch beeinflussen. Und das werden sie tun.
Und im Mittelfeld der Tabelle gab es noch das Duell zwischen dem UFC Münster und den Holzpfosten Schwerte. Holzpfosten gewinnen auswärts mit 7-3. Kurze Einschätzung dieses Spiels, Hans-Peter.
UFC Münster, die Pioniere des Futsals, sind mittlerweile eher Statisten geworden, was die Meisterschaft in der Futsalliga West angeht, leider. Sie haben in dieser Saison erstmals beide Klassikos verloren und sie haben den Anschluss an die Top 3, Top 4 im Westen dann auch verloren. Sie tummeln sich halt im Mittelfeld. Ja, und die Holzpfosten aus Schwerte haben sich gefangen, haben eine solide Performance abgeliefert in Münster, haben auch verdient gewonnen. Und ich habe festgestellt, sie gewinnen am liebsten, wenn auf der einen oder anderen Seite 3 Tore fallen. Also da gibt es, glaube ich, 9 oder 10 Ergebnisse in dieser Saison, dann 3-11, 7-3, 7-3, 5-3 und so weiter. Das aber nur am Rande erwähnt. Ja, und die Chance auf Platz 3, die lebt wieder bei den Holzpfostenschwertern. Und ich bin gespannt, ob sie die Chance ergreifen können und vielleicht sogar noch Dritter werden können.
Das werden wir natürlich überprüfen hier bei uns in der Sportshow auf meinsportradio.de. Immer dienstags unser Futsal-Tag. Und den beschließen wir heute nicht im Westen. Heinz-Peter, wir machen ganz kurz einen Blick auf die anderen Regionalligen. Denn die Meister-Endrunden, die stehen quasi jetzt fest. Also wer dann in die Playoffs kommt, das ist in den anderen Ligen fast schon vollständig entschieden.
Genau, in der Regionalliga Nord sieht so aus, in der sehr engen Regionalliga Nord übrigens mit 8 Mannschaften, also da gibt es keine Mannschaft, die da total abgeschlachtet wird in dieser Liga. Da sieht es wohl so aus, als ob Werder Bremen den Gang in die zweite Liga antreten muss, obwohl sie sich zu Beginn der Saison eigentlich ganz gut verkauft haben, aber die haben gegen Ende fast nichts mehr geholt. Aber die ersten beiden Plätze belegen die Hamburg, die HSV Panthers, so muss man sie ja nennen, also im Vergleich zu ihrem großen Fußballbruder performen die da doch ein Stück weit besser. Mit 13 Siegen und einem Unentschieden stehen sie an der Tabellenspitze und haben sich sehr souverän für die deutsche Meisterschaft qualifiziert. Zweiter wird der Hamburger Futsal Club von 2016, also noch eine sehr junge Futsalmannschaft. Mit 32 Punkten haben sie sich den zweiten Platz gesichert vor Fortis Hamburg, die letztes Jahr ja bei den Playoffs mitgespielt haben. Also von daher für die Playoffs qualifiziert die HSV Panthers und der Hamburger Futsal Club von 2016. In der Regionalliga Süd gab es am Wochenende das Spitzenspiel. TSV Weil im Dorf, eine mit vielen Kroaten ausgestattete Mannschaft, hat gegen den immer noch amtierenden deutschen Futsalmeister SSV Jahn Regensburg mit 3-1 gewonnen und hat sich somit mit 46 Punkten aus 16 Spielen da auch schon die Meisterschaft gesichert. Das heißt, sie haben nur einmal 2 Punkte liegen lassen. Das war im Hinspiel gegen Jahn Regensburg. Da gab es ein 4-4. Und der SSV Jahn ist auf jeden Fall Zweiter. Der spielt aber noch um den letzten freien Playoff-Platz gegen den Sieger des Süddeutschen Futsal Cups. Da bin ich gerade den Namen, da hat SV Paas Neu-Isenburg.
Genau.
Ist das, glaube ich. Und aus diesen beiden Mannschaften wird sich dann die zweite Mannschaft für die Playoffs ermitteln. In der Regionalliga Nordost, da dominiert die meiner Meinung nach am professionellsten geführte Futsalmannschaft in Deutschland, der VfL Hohenstein-Ernsthal. 17 Spiele, 51 Punkte, 202-25 Tore, also nichts liegen lassen. Da gibt's noch einen Spieltag, da spielen sie noch gegen den Tabellenzweiten, aktuell gegen den BFC Preußen 1894 Berlin, die sich ebenfalls für die deutsche Futsalmeisterschaft qualifiziert haben. Aber selbst wenn der VfL Hohenstein-Ernsthal dieses Spiel verlieren sollte, bleiben sie Tabellenführer und nordostdeutscher Meister. Von daher haben sich diese beiden Mannschaften für die Playoffs qualifiziert. Und am Wochenende war das Endturnier um die südwestdeutsche Futsalmeisterschaft. Da haben sich der Futsalclub Warriors Saar hat sich sehr souverän den Titel geholt. 4 Siege in 4 Spielen und nur ein Gegentor in den 4 Spielen. Unter anderem unterstützt von Philipp Wollscheid, den kennt man ja noch, ich glaube vom VfL Wolfsburg, da war er mal aktiv. Erst FC Nürnberg und am Ende Stoke City. Der hat den Jungs ausgeholfen, weil er, glaube ich, auch persönlich bekannt ist mit dem einen oder anderen. Und Zweiter geworden ist die TSG 1846 Brezenheim. Die spielen in der Futsal-Hessen-Liga normalerweise. Und die haben sich auch für die deutsche Futsal-Meisterschaft qualifiziert. Und vielleicht, um das abschließend zu sagen, die Pre-Playoffs werden am 24.25.3. gespielt. Dann gibt es zwischendurch noch einen DFB-Lehrgang mit der Nationalmannschaft. Und am 7. und 8.4.2018 gibt es dann die Viertelfinals.
Und wir halten euch weiter auf dem Laufenden in Sachen Futsal hier auf meinsportradio.de im Rahmen der Sportshow mit unserem Kollegen von futsalgermany.de mit Heinz-Peter Effing. Heinz-Peter, vielen Dank für heute.
Danke dir, Malte.
Und an euch noch der Hinweis, verfolgt unsere Olympia-Berichterstattung hier auf meinsportradio.de. Winter Games heißt der Podcast und den gibt's täglich mit allem Wissenswerten aus Pyeongchang 2018.
Winter Games, der Olympia-Podcast auf meinsportradio.de. Vom 9. bis 25. Februar berichten Andreas Thies und Malte Asmus täglich von den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang. Abonniere jetzt den Podcast und sei immer informiert. Winter Games, die Olympischen Winterspiele auf meinsportradio.de. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pinkeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.